Danke für die Einladung, dass ich da sein darf. Hier jetzt in Männedorf war ich noch nie. Schön, es ist immer toll, mal noch in einer neuen Gemeinde zu sein. Ganz, ganz toll. Wir kennen uns schon lange, kann man durchaus schon mal sagen. Ja, danke für die Einladung. Oder es ist immer ein bisschen die Frage, warum lädt man jetzt jemanden anderes ein? Ich meine, da muss man sich wieder umstellen. Kann nicht einfach da der Oliver predigen, dann wissen wir, wen wir haben und so. Jetzt kommt da irgend so ein Neuer. Aber ihr habt ja so eine Predigtserie über Epheser 4, Vers 11, über den fünffältigen Dienst. Und ich gehe mal davon aus, dass Oliver gedacht hat, jetzt holen wir einen Lehrer rein. Oder? Denn niemand von uns hat alles. Im Epheser 4, 11, da hat ja der Paulus gesagt, dass es Menschen gibt, die ganz spezifisch begabt sind, damit die Gemeinde zugerüstet wird zum Werk des Dienstes. Und jetzt gibt es da Apostel und es gibt Propheten und es gibt Evangelisten und es gibt die Hirten und eben auch die Lehrer. Ja, und die Lehrer, das sind ja manchmal dann so ein bisschen die Trockenen. Oder das sind die, die dann irgendwo das Detail da unten sehen, wo man dann so ein bisschen denkt, ja, also die Theologen untereinander, die haben ja vielleicht dann Freude daran, aber das interessiert doch niemand. Braucht es wirklich Lehrer? Wo? Oh, also mein, gut, früher vielleicht, aber heute braucht man doch das nicht mehr. Das sind ja ein bisschen die Schwierigen. Und die bringen dann immer so Themen. Ja, genau. Ja, das hat schon etwas. Und mit KI sowieso. Also vielleicht der Lehrerstand braucht es immer weniger. Ja, jetzt wird es aber spannend. Zum Glück bin ich noch eingeladen worden. Ja, für was? Für was brauchte es Lehrer damals? Kann man sich schon überlegen. Oder wenn wir die Apostelgeschichte 2 nehmen, Lukas hatte die Apostelgeschichte geschrieben und da hat er zum ersten Mal so zusammengefasst, was ist ihm aufgefallen, was da in der ersten Gemeinde läuft. Und dann heißt es dort im Vers 42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Ja, da kann man sich fragen, was ist dann bei der Lehre der Apostel anders gewesen als die Lehre von, ja, von wem denn eigentlich? Oder da gibt es ja irgendeinen Kontrast. Die Leute waren bisher geprägt von der Lehre der Pharisäer. Und jetzt kommt plötzlich die Lehre der Apostel. Was war denn bei den Pharisäern anders? Oder die Pharisäer, die hatten eine andere Botschaft. Die hat dann gesagt, es gibt 613 Gebote im Alten Testament und die musst du halten. Und wenn du die alle schön brav hältst, dann bist du bei Gott angenommen. Dann wirst du vielleicht dann gerecht gesprochen. Und die Pharisäer, das waren so Leute, die waren ganz clever, die hatten sich dann gesagt, wir als Pharisäer, wir halten zusätzlich noch die Gebote, die eigentlich nur die Priester einhalten müssten. Damit können wir die Gebote Gottes noch strenger, exakter einhalten, wie es Gott eigentlich gefordert hat. Ja, in dem Fall haben wir so viele Bonuspunkte bei Gott, dass wir allemal, ja, die ganz wenigen kleinen Sünden, die wir vielleicht hätten, die sind allemal ausgeglichen. Darum sind wir als Pharisäer vor Gott angenehm. Wir sind gerecht. Ja, wir müssten jetzt in Klammern anhängen, selbstgerecht. Aber ja gut, ja, wir sind gerecht. Denn das Volk, das kennt ja das Gesetz sowieso nicht, verflucht ist es. Johannes 7, Vers 49. Verflucht ist es. Die kennen das Gesetz nicht, deswegen können sie es nicht halten. Also die sind sowieso daneben. So, und jetzt kommt Jesus und dann die Apostel. Und jetzt verkündigen die Apostel etwas ganz anderes. Was sagen denn die Apostel über das Gesetz? Braucht man das Gesetz jetzt nicht mehr zu halten? Ja doch, schon. Aber nicht, Gott hat das Gesetz nicht gegeben, damit wir uns jetzt noch ein bisschen mehr anstrengen. Damit wir, wenn wir es geschafft haben, alle Gebote zu halten, dann vor Gott angenehm sind. Sondern wozu hat Gott uns das Gesetz gegeben? Damit wir erkennen, wir schaffen es nicht. Jetzt kommt doch da Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5, und sagt, ja, das siebte Gebot vom Ehebruch, das hast du nicht übertreten, wenn du wirklich Ehebruch gemacht hast, äußerlich, sondern schon, wenn du einer Frau nachsiehst. und das sechste Gebot, niemanden zu ermorden, haben wir nicht erst dann gemacht, wenn wir wirklich jemanden umgebracht haben, sondern wenn wir schon in Gedanken oder ausgesprochen sagen, du Narr. Und mit einem Mal merken wir ja, wir alle haben schon alle der 10 Gebote mindestens in Gedanken schon übertreten. Und wir merken, wir haben null Chance, die Gebote zu halten. Und jetzt kommt die Botschaft der Apostel, die dann gesagt haben, weißt du was, das Gesetz zeigt uns ja gerade, dass wir es nicht selber schaffen, aber gerade dazu ist der Christus gekommen. Das Gesetz ist eigentlich der Wegweiser zu Christus, so heißt es in Galater 3,24. Das Endziel des Gesetzes ist Christus, Römer 10, Vers 4. Ah, und jetzt merken wir, das ist ja eine frohe Botschaft. Das ist ja nicht Druck und boah, und es geht nicht. Sondern die Botschaft, die Lehre der Apostel ist, dass wir erkennen, wir schaffen es alleine nicht, aber gerade deswegen ist der Jesus gekommen. Und jetzt können wir unser Leben ihm anvertrauen. Wir können ihn um Vergebung bitten. Und jetzt findet ein genialer Tausch statt. Er übernimmt unsere Schuld, all das, was wir übertreten haben, und er schenkt uns seine Gerechtigkeit, also seine Unschuld. Und deswegen kann ich vor Gott bestehen. Wir merken also, das ist ganz, ganz zentral gewesen, dass es in der ersten Gemeinde Lehrer gab. Ach, ich konnte meinen Stand gerade noch ein bisschen retten. Die hatten eine Botschaft verkündigt. Und es war eben eine Botschaft des Evangeliums, der guten Botschaft und nicht so das Pharisäische, das Kaputtmachende. Ja gut, das könnte man sagen, ja gut, damals. Aber braucht es heute noch Lehrer? Oder denn wir haben es ja in der Gemeinde begriffen, dass man nicht durch Werke gerecht wird, sondern durch die Gnade. Also ich glaube, das haben wir, glaube ich. Oh, du schaust ein bisschen schief rein, ne? Ehrlich, braucht es Lehrer heute? Oder wir müssen ja aufpassen, dass wir jetzt nicht pharisäisch werden. Also die Rettung, die ist zwar aus Gnade, aber wenn du gerettet bist, dann streng dich an. Ja, vielleicht braucht es die Lehre ja trotzdem noch. Ist das so? Komm, wir schauen mal ins Wort hinein. Ich nehme da mal so ein Beispiel aus dem Johannes 16. Ich nehme das deswegen, weil wir letzten Sonntag ein junges Pastoren-Ehepaar bei uns zu Hause eingeladen hatten und wir begleiten die schon lange. Und dann hat der so ein bisschen erzählt, also wir haben gefragt, wo bist du gerade dran? Und dann hat er gesagt, ich habe gerade Johannes 14 bis 16 gelesen. Das sind die sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Da sagt er noch den Jüngern zum letzten Mal, bevor er dann in die Passionszeit ging und dann zum Vater aufgefahren ist, zum letzten Mal hat Jesus noch gesagt, schaut, das und das kommt jetzt, dann kommt dann der Heilige Geist und dann seid ihr dann unterwegs. Und jetzt hat er in diesen 3 Kapiteln 5 Verheißungen über das Gebet gegeben. Und das ist für uns insofern eben wichtig, weil Jesus eben gerade von unserer Zeit jetzt spricht, also das nach Pfingsten. Und jetzt lesen wir da in Johannes 16, Vers 23 zum Beispiel, wo Jesus sagt, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, wird er es euch geben. Ja, so genial. Also das hier, das hier. Und jetzt lesen wir noch ein zweiter, Vers 24, kommt gleich noch eins obendrauf. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Ja, also noch deutlicher kann man es ja gar nicht schreiben. Wir als Christen, wir sind die glücklichsten Menschen auf der Welt. Denn was auch immer geschieht, wir beten einfach und zack, dann ist es ja da. Ja, steht doch so. Ja, jetzt musst du nicht sagen, das stimmt nicht. Also halt, also ich habe es wirklich gelesen. Ja, ich kann dir das. Ja, das haben wir alle schon gelesen. Oder? Und dieser Pastorkollege letzte Woche hat eben gesagt, ja, er hat so diese Stellen gelesen, unter anderem das. Und jetzt müsste es doch eigentlich so sein, dass die Christen dermaßen Erfolgsjäger sind. Weil Gott macht immer, zack, eine Gebetserhörung nach der anderen, dass viele andere Menschen, die Jesus nicht kennen, das sehen und die strömen da in die Gemeinde hinein, weil da die Botschaft verkündigt wird und die wenden sich Jesus zu und die erleben das dann auch. So genial. Ja, du hättest ja gar keinen Platz mehr. Ja, eben, ja. Aber das ist jetzt nicht der Grund, das nicht ist. Ja. So, und jetzt merken wir, jetzt haben wir da eine Schwierigkeit. Es steht es so deutlich, wir werden die Gebetserhörungen haben. So, und jetzt schauen wir ins Leben hinein. Und wie erleben wir es? Ja, schon nicht nichts. Nein, nein, also, ich meine, jeder könnte irgendetwas erzählen, wie Gott gewirkt hat. Aber so einfach eins zu eins. Und das hat so dieser junge Pastor da ein bisschen geklagt, dass für ihn das gerade schwierig ist. Er steht vorne und ermutigt die Gemeinde zu glauben, aber gleichzeitig erlebt man es nicht. Und das kann mal so eine Krise auslösen. Ist dann blöde, wenn man Pastor ist und hat das so ein bisschen erzählt. Wie gehen wir jetzt damit um? Verstehen wir, warum oder wozu wir Lehrer brauchen, dass die das jetzt uns erklären können? Wieso ist es jetzt so oder nicht? Und ich nehme da jetzt noch eins oben drauf, dann wird es noch ein bisschen spannender. Aus dem Matthäus 10, da heißt es nämlich in Vers 1, er rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austreiben und heilen alle Krankheiten und alle Gebrechen. So genial. Wir haben sie auch gesungen. Also so ist so eindeutig. Und wenn man ein bisschen weiterliest, immer noch derselbe Absatz, Vers 8, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch weiter. Hey, also das ist dermaßen stark. So, und jetzt kommt jemand zum Glauben und liest das und wow, jetzt vorwärts. Und dann macht man und glaubt in das. Und hat dann vielleicht sogar das Gefühl, Glaube besteht eben darin, dass ich das einfach glauben muss, weil es ja Gottes Wort ist, auch wenn es gar nicht so ist. Und das führt uns in große Spannungsfelder, oder? Du hast es gesagt, gibt ja so Spannungsfelder. Was machen wir jetzt? So, und jetzt braucht es Lehrer. Denn es gibt so zwei verschiedene Arten, wie man die Bibel liest. Und wenn man den falschen Weg wählt, dann geht es eben nicht auf. Oder der eine Weg, den wir so landläufig haben, ist, ja, ich nehme den Vers, da steht es ja, ich nehme das so quasi aus dem Zusammenhang raus und wende es direkt auf mich an. Ja, ich meine, das klingt sehr fromm und biblisch. Hier steht es geschrieben und deswegen ist es so. Du musst es nur glauben, dann geht's. Ich meine, das klingt sehr fromm. Aber es funktioniert nicht. Was hat man jetzt für einen Fehler gemacht? Man hat etwas aus dem Zusammenhang genommen und direkt auf sich angewandt. Das geht nicht. Oder wenn ich da... Wo ist jetzt da der Gitarrenspieler? Da irgendwo... Ah, der ist hinten, ja. Den vom Eisteller. Ich habe gehört, dass er das Eisteller gemacht hätte. Oder dort unterrichte ich ja. Und dort gibt es so ein Fach, das nennt man Exegese. Exegese, das ist so das biblische Fach, wie man die Bibel auslegt. Und dann trainieren wir dort die jungen Pastoren, wie sie das da lesen müssen. Und da sagt man zum Beispiel, ja, das ist für dich jetzt alter Kaffee, oder? Das ist klar, aber man lernt zuerst einmal die sogenannten Einleitungsfragen zu studieren. Einleitungsfragen, das sind so die Frage, wer hat das Matthäusevangelium geschrieben? Und an wen wurde das geschrieben? Und wann und wo wurde es geschrieben? Wozu? Oder man soll zuerst diese Dinge mal erforschen. Und wir sind jetzt da, Johannes 16, dass wir nicht nur so diesen einen Vers ansehen, sondern gibt es auch noch andere Verse zum Thema Gebet. Das heißt, wir lernen, dass man das ganze Bibelbuch betrachten muss. Also wir können nicht einfach sagen, in Johannes 16 steht alles über das Gebet. Nein, das ist nicht so. Da gibt es noch andere Verse da und dort. Und jetzt kann ich nicht einfach sagen, ja, aber da steht. Vielleicht gibt es einen anderen Bibelvers, wo eine Ausnahme erzählt wird. Ja, da muss ich das auch berücksichtigen. könnte es sein, dass es bei mir auch gerade eine solche Ausnahme ist. Also ich muss Parallelstellen suchen. Wo steht sonst noch etwas? Und dann lehren wir da die jungen Pastoren, dass sie den Kontext beachten müssen. Also den Textzusammenhang. Was steht unmittelbar vorher? Was steht unmittelbar nachher? Also nicht einfach einen Vers aus dem Zusammenhang reißen. Da kann etwas ganz anderes rauskommen, als eigentlich gemeint ist. Also man darf nicht einfach so einen Lieblingsvers rausnehmen. So, und jetzt wenden wir das da mal an. Jetzt lese ich den Text mal so, wie wir das eben die jungen Pastoren dort in der Schule lehren. Also wenn es in Johannes 16, Vers 23 heißt, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, wird er es euch geben. Jetzt die nachlesen, die haben jetzt festgestellt, dass ich vorhin etwas ausgelassen habe. Da steht nämlich noch etwas. Und da steht nämlich, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Da steht ja gar nicht, ja, du kannst machen, was du willst, Gott gibt's dann. Oder dann wird Gott so zu meinem Kumpel, so mein Diener, der mir dann da gefälligst geben soll, was ich da möchte. Aber das steht ja gar nicht da. Sondern im Bibeltext steht, in meinem Namen. Das heißt, ich kann den Vater nur das bitten, was auch Jesus bitten würde. Sonst kann ich nicht im Namen Jesu beten. Ja, ist jetzt das, was ich bete, das, was auch Jesus beten würde zum Vater? Und dann merken wir, es ist da keinen Freipass. Oder ich bin dann enttäuscht und die Gebete werden dann nicht erhört, wenn ich einfach meine, ja, Gott hat gefälligst mir jetzt zu gehorchen. Er kann ja froh sein, dass ich an ihn glaube. Oh. Nein. Und dann der nächste Vers, oder? Da haben wir gelesen, bitten, so werdet ihr empfangen, dass eure Freude vollkommen sei. Ja, jetzt müssen wir mal suchen, gibt es noch andere Bibelverse, die auch etwas über das Gebet sagen, wo noch eine andere Komponente dazukommt? Oder unter Theologen sagt man, die Bibel ist aspektorientiert aufgebaut. Das heißt, im einzelnen Bibeltext ist nur ein Aspekt drinnen. Es gibt aber an anderen Stellen noch andere Aspekte. Und dann kommen wir vielleicht auf den ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 14, wo es heißt, diese Zuversicht haben wir zu Gott, dass wir wissen, was wir bitten in, nach seinem Willen, so erhört er uns. Ah, da merke ich plötzlich, ja, wenn wir bitten nach seinem Willen, dann. Das heißt, ich kann nur dann im Namen Jesu beten, wenn das, was ich bitte, auch im Willen Gottes ist. Nur dann erhört es Gott. Und plötzlich merken wir, ah, das funktioniert eben nicht, wenn ich einfach so einen Vers rausnehme, auf mich beziehe und dann müsste es gehen. Ja, dann kommen dann eben diese Glaubensfrüste, dass ich sage, da stimmt etwas nicht an der Bibel. Und Jesus, er hört ja gar nicht meine Gebete. Ja, er hat ja gar nicht gesagt, dass er alles erhört. Er erhört das, was im Willen Gottes ist. Und dann plötzlich merken wir, wir brauchen gar nicht frustriert sein vom Glauben. Es funktioniert, aber es funktioniert nur, wenn ich das Ganze sehe. Der einzelne Vers, die Auslegung eines einzelnen Verses, muss immer mit der Gesamtbibel übereinstimmen. Und wenn ich das nicht berücksichtige, dann laufe ich voll daneben. Nehmen wir die andere Stelle, dort in Matthäus 10. Dort Vers 1 habe ich schon gelesen, aber ich betone es jetzt nochmals. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich. Und dann in Vers 2 die Namen der 12 Apostel, aber sind diese, und jetzt kommen da die Verse, da merken wir, hoppla, ist das vielleicht eine Aussage, die gar nicht für die Christen nach Pfingsten ist, sondern ist das etwas, was punktuell für die 12 war? Ja, lesen wir mal weiter, dann bekommen wir die Antwort. Vers 5, diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Ja, dann würde das ja heißen, wenn ich jetzt für eine Krankenheilung bete, wenn ich einen Dämonen austreibe, das geht nur bei den Juden. Und jetzt merken wir plötzlich, ah, da stimmt ja etwas nicht. Die Verse, die mir passen, Vers 1 und Vers 8, wir haben Vollmacht, wir können, die nehmen wir gerne für uns direkt. Aber da der Vers 6, dass wir nur zu den Juden gehen sollen, ja, nein, also das war von früher, das zählt nicht mehr. Aber dann mogeln wir. Das geht nicht. Schauen wir da, Vers 9. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Tasche für den Weg, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, keinen Stecken, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Dann müssen wir sagen, wenn wir schon Vers 1 und Vers 8 direkt auf uns nehmen, ja, dann dürften wir nur barfuß für Menschen beten, kein Geld haben, keine Tasche. Heute müssten wir sagen, keine Smartwatches, weil man kann ja so bezahlen heute. Oder? Geht alles nicht. Und wir merken, wie wir manchmal mogeln, wenn wir die Bibel lesen. Das, was uns passt, das nehmen wir gerne. Und das, was uns nicht passt, ja, das weiß auch nicht, zählt irgendwie nicht mehr. Das lesen wir einfach nicht. So, Quizfrage, braucht es heute noch Lehrer oder nicht? Ja, das hilft eben. Den Lehrer können das dann irgendwie erklären. Und wenn es dann im Vers 11 heißt, wenn ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand darin ist, der es wert ist und bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Oder? Das ist eine Situation damals gewesen. Wenn du umhergezogen bist, dann gingst du am Abend auf den Marktplatz und dann haben die Leute gesehen, ah, das ist ein Fremder, der braucht ein Bett und dann hat man den gerne eingeladen. Ist heute bei uns ganz anders. Nein, man hat die gerne eingeladen, weil dann konnte man fragen, ah, du kommst von Jerusalem, was läuft in Jerusalem? Was hast du gehört? Und der, der viele Leute eingeladen hatte, der ist informiert. Das war das Facebook oder Instagram von damals, oder? Der ist informiert und dann hat man gerne die Leute eingeladen. Du kannst jetzt aber diesen Vers, zumindest in unserer Schweizer Kultur, nicht einfach so übernehmen. Das funktioniert bei uns nicht. Und darum, wir müssen immer schauen, wo ist was sonst noch. Wir müssen den historischen Kontext sehen und dann geht es dann schon auf. Oder? Aber nicht einfach plupp und plupp. So, das geht nicht. Macht das Sinn? Eigentlich leuchtet es ja ein. Hm? So, mal sehen, was du mir da sonst noch als Aufgabe gegeben hast. Reicht es nicht, dass wir alle den Heiligen Geist haben, um die Bibel zu verstehen? Ja, da finde ich ein gutes Ding. Wir haben doch den Heiligen Geist. Und dann sagt doch der uns, wie dieser Vers zu verstehen ist. Also wieso dann eine Bibelschule machen, brauchen wir ja gar nicht. Wir haben ja den Geist. Also zumindest wir als Pfingstler. Ich meine, die anderen, aber wir haben ja den Geist. Und der Geist sagt es uns dann. Funktioniert das? Keine Exegese? Keine schlechten Noten machen oder so. Nein, der Geist und der leitet mich. Denn der Herr hat es mir aufs Herz gelegt und dann wird doch das wohl stimmen. Was ist die Schwierigkeit, wenn ich mich einfach so auf den Geist berufe? Funktioniert doch, er hat ja gesagt, er spricht. Aber es gibt eben auch die Stelle aus dem 1. Korinther 13, Vers 9, wo es heißt, dass Prophetie und auch Erkenntnis Stückwerk ist. Ah, so blöd. Das heißt, wenn Gott spricht, dann spricht er schon korrekt und richtig und so. Aber ich als Mensch verstehe es nicht vollkommen. Warum? Mein Innerstes ist zwar erneuert durch die Wiedergeburt, aber mein Äußeres ist immer noch Fleisch. Das heißt, ich kann Prophetie nicht immer hundertprozentig richtig verstehen. Das ist nun mal so. Und auch die Erkenntnis, wenn ich die Bibel lese, ich kann es nicht hundertprozentig verstehen. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ja, ich höre einfach auf den Geist. Geht nicht. Ich habe da so eine Zeichnung mitgenommen. Ich habe da mal die Seite des Geistes und der Erfahrung und die Seite des Wortes. Und wenn ich jetzt die Bibel verstehen möchte, dann beginnt das mal damit, dass ich selber wiedergeboren sein muss. Ich kann die Bibel nicht verstehen, wenn ich nicht wiedergeboren bin. Warum nicht? Denn wenn Gott spricht ja zu den Menschen in der Bibel und wenn ich mich jetzt nicht ansprechen lasse, dann kann ich nicht wirklich verstehen, was Gott meint. Also es reicht nicht, einfach die Bibel gelesen zu haben. Das macht einem noch nicht zum Christen. Sondern erst, wenn ich mich einlasse auf die Botschaft, die da ist. Also ohne Wiedergeburt geht es nicht. Ich kann die Bibel nicht verstehen. Und jetzt haben wir vorhin gesagt, was die Theologiestudenten lernen. Sie lernen Exegese. Also jetzt büffeln wir da und wir schauen, haben Bücher und haben den PC offen und so weiter. Oder? Ja, ist es jetzt möglich, alleine durch Exegese die ganze Bibel zu verstehen? Nein, ist es nicht. Weil Erkenntnis auch Stückwerk ist. 1. Korinther 13, 9. Also ich kann noch so eine perfekte Exegese machen, das geht nicht. Warum nicht? Weil ich ja immer von meiner Seite her an die Bibel rangehe. Ich kann nicht das Ganze erfassen. Und deswegen brauche ich eben auch den Geist. Also das Rhema, das ist das Wort Gottes spezifisch in die Situation hinein. Oder aber ich mache Erfahrungen, wo ich mit einem Mal entdecke, das ist doch gar nicht so, ich habe es aber anders erlebt, ja, da muss irgendwo etwas sein. Also wir brauchen die geistliche Ebene, wir brauchen den Geist, der uns sagt, du schau mal diese Stelle da, die du da nicht verstehst. Schau, ich zeige dir, wie es ist und dann redet der Geist Gottes und plötzlich macht es, ah ja, klar, so gut. Also, es braucht nicht nur die technische Exegese, wir brauchen auch das Wirken des Heiligen Geistes. Weil jetzt aber das Wirken des Geistes auch wiederum nur Stückwerk ist, vielleicht habe ich es ja falsch gehört, muss ich das in der Bibel wieder verifizieren können. Also all das, was ich meine, der Geist Gottes hat es mir aufs Herz gelegt, so fromm wie das klingt, das muss ich in der Bibel wieder finden. Sonst ist die Chance da, dass ich etwas gehört habe, das gar nicht biblisch ist. So, und jetzt merken wir brauchen die Wiedergeburt und das Reden Gottes, ohne dem geht es nicht. Wir brauchen aber auch die Exegese und das Überprüfen aus dem Wort. Und dann können wir etwas rausnehmen. Also, können wir jetzt einfach mit dem Geist, muss ich sagen, nein, Geist alleine geht nicht. Aber es braucht auch den Geist, um die Bibel zu verstehen. Ja, dann haben wir so ein bisschen die Balance. Jetzt könnte man sagen, ja, aber wie kann ich dann jetzt als jemand, der vielleicht mehr auf der Seite da Begabungen hat, so ein Prophet, wie kann ich denn noch die andere Hälfte dazu gewinnen? Ich habe 2018 einen YouTube-Kanal gestartet. Das Projekt ist inzwischen abgeschlossen. Ich habe jetzt 600 Videos gemacht, so halbstündige Videos, wo die ganze biblische Dogmatik drauf ist. Und wenn jetzt jemand sagt, ah, ich möchte mal zu dem oder zu dem Thema etwas wissen, kannst du dort auf den YouTube-Kanal gehen und so kannst du dich in einem Bereich weiterbilden, wenn du vielleicht auch keine Bibelschule machen kannst. So, jetzt ist da noch so eine Frage da von Oliver gekommen. Ja, das ist clever. Die Bibel ist eine Wahrheit, die für alle gilt. Darum gibt es für alle möglichen Fragen von der Bibel her nur eine gültige Antwort. Oder? Ist es so? Ich meine, Gott ist ja einer. Und wenn Gott einer ist, dann ist auch der Inhalt der Bibel eins. Oder das geht auf, das widerspricht sich nicht. Heißt es, wir haben also immer eine Lösung, Punkt. Yes, ist ja so einfach, oder? Und wir haben ja alle die gleiche Bibel. Also es müsste doch gehen. Habt ihr das auch schon erlebt? Oliver hat gepredigt und dann hat einer gesagt, also jetzt hat er so richtig den Nagel auf den Kopf getroffen, hat mich so angesprochen, ist genau meine Situation, hey, das war so gut. Und der andere sagt, was hast du gerade gesagt? Also das hat mir überhaupt nicht gesagt. Der hat über Dinge erzählt, das ist gar nicht mein Thema. Jetzt haben wir dieselbe Predigt gehört, aber etwas ganz anderes vernommen. Und beim Bibellesen auch. Wir haben die eine selbe Bibel. Aber es bleibt Stückwerk. Warum? Jetzt kommen wir da so, man sagt eben in der Theologie, in die Hermeneutik. Komischer Begriff. Hermeneutik, das ist so die Kunst, wie legt man die Bibel aus, dass das rauskommt, wo auch drinnen ist. Weißt du, was die Schwierigkeit ist? Oder wenn ein Kind aufwächst, dann kennt man ja Gott am Anfang nicht. Ja, wie ist Gott? Ja, Gott ist so wie mein Vater. Man kann es ja gar nicht anders verstehen. Jetzt, wenn dein eigener Vater, sagen wir, aber ein Vater war, der immer mit dem Drohfinger da gewesen ist. Ich hab's dann gesehen. Und die Mutter sagt dann am Abend, wenn der Vater nach Hause kommt, du musst dann die Kinder noch Hosenboden versohlen, weil sie haben Blödsinn gemacht und so. Und dann erlebst du das, wie dann der Teppichklopfer kommt oder wie auch immer, oder? Wenn du so aufgewachsen bist, dann ist auch dein Gottesbild entsprechend. Und wenn du jetzt die Bibel liest, welche Bibelstellen fallen dir dann auf? Oder es fallen einem die Bibelstellen auf, die genau das unterstreichen, was man selber erlebt hat, denn man möchte sich selber ja bestätigt wissen. Also wenn ich von der Seite an die Bibel rangehe, kommt es so raus. Ja, jetzt stell dir vor, jemand hat Eltern, die sehr barmherzig sind. Du hast ein Gottesbild, dass Gott der gnädige Gott ist, der Barmherzige, der dich führt. Du kommst von der Seite an die Bibel ran. Ja, dann werden dir die Bibelstellen auffallen, die von diesem gnädigen Gott sprechen. Da kommt es eben so raus. Also wir haben die eine und selbe Bibel, aber wir haben ganz unterschiedliche Meinungen. Und gerade das ist ja das Spannungsfeld, das wir als Christen haben. Ich bin überzeugt, eigentlich vor Gott gibt es dann diese eine Lösung, respektive Gott sagt, schau, da habe ich mehrere Varianten, das ist auch gut. Aber weil wir es nicht so einordnen können, haben wir unterschiedliche Erkenntnisse, obwohl wir diese eine Bibel haben. Und das führt uns so in ein Spannungsfeld hinein. Ich habe da mein Buch, damit rauskommt, was drinsteckt, hinten mitgenommen. Ich habe darüber ein ganzes Buch geschrieben, wie sollten wir da die Bibel lesen. Also falls das jemand interessiert, kann man das da mal ansehen. Was auch hilft in diesem Spannungsfeld, diskutiere mit anderen Leuten. Denn wenn du in einer Gruppe bist und ihr, was, Römerbrief, habt ihr irgendwo mal auseinandergenommen? So, jetzt haben wir da einen schwierigen Vers und sind da in einer kleinen Gruppe vielleicht oder so. Und jetzt tauschen wir aus. Und dann sagt der eine so. Dann merkst du plötzlich, was, so, nein. Und dann sagt der andere, ja, mol. Und mit der Zeit merkst du, hoppla, da bin ich, glaube ich, so ein bisschen am Rand. Vielleicht brauche ich da eine Ergänzung. Und ein anderer sagt, ah, das habe ich noch gar nie so gesehen. Danke, dass du mir da geholfen hast. Und wenn wir miteinander austauschen, selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, können wir einander ergänzen und so kommen wir so in die Mitte hinein. Und darum, wir brauchen einander. Gott hat uns in die Gemeinschaft hineingestellt, dass das möglich ist. Also sag nicht einfach, ja, ich und der Heilige Geist, das reicht. Nein, wir sind miteinander, weil ich nicht alles verstehen kann. Ja, hast du noch gefragt, wie sieht das Zusammenspiel mit den anderen Diensten aus? Ja, das finde ich gut. Sagen wir, ihr habt da Gemeindeleitersitzung und jetzt habt ihr da so ein Thema. Was sagt der Lehrer? Ja, der Lehrer sagt, ja, die Bibel sagt das. Ja, das ist schon mal gut, oder? Man braucht ja eine biblische Grundlage. Was sagt der Hirte? Ja, der Hirte würde jetzt vielleicht sagen, ja komm, lassen wir mal die Bibel auf der Seite, jetzt müssen wir helfen. So, und jetzt ist das Helfen mal das Erste. Ja, das finde ich genial. Aber jetzt beißt sich das vielleicht. Und da kommt noch der Dritte, der Prophet, der sagt, ja, also zuerst beten. So, was sagt der Herr? Wir sind ja geistlich und nicht da so. Und dann wartet man, bis der Geist etwas sagt. Und der Hirte sagt aber, nein, jetzt helfen, der braucht jetzt ein Bett zum Schlafen. Da kann man nicht einfach beten. Und der Apostel, der, ach komm, wir kümmern uns nicht um die Details, sondern es muss vorangehen oder so. Der ist schon zwei Schritte weiter, der hat keine Zeit, da jetzt zu sehen. Das ist gemein. So, wen haben wir noch? Apostel, Prophet, ah, der Evangelist. Ja, ja, mein, der Evangelist. Ich war da so in einem Seminar, über das Live-Seminar, und dann gab es da so einen jungen Evangelisten, der wurde da ein bisschen nachgezogen und der hat uns dann so eine Predigt gehalten. Und dann hat er gesagt, das Wichtigste vom fünffältigen Dienst ist der Evangelist. Denn im Himmel kann man nicht mehr evangelisieren. Das andere schon noch. Ja, das leuchtet ein. Ich habe für mich dann so innerlich ein bisschen geschmunzelt und gesagt, da spricht so richtig ein Evangelist. Es ist doch egal, Hauptsache Leute bekehren sich. Und das Schöne bei den Evangelisten ist, die kommen mit 8 Bibelstellen durch. Die können das ganze Leben lang mit diesen 8 Bibelstellen arbeiten. Die führen einfach die Menschen zu Jesus. 20 Predigten haben die standardmäßig, das läuft. Aber es ist eine Gabe und es ist gut. Als ich da in Silbern da begonnen hatte, ging es darum, Glaubensgrundkurs zu machen, habe ich gesagt, das kann ich nicht einen Glaubensgrundkurs machen. Denn wenn da eine Frage käme, dann würde ich immer gleich so viele Dinge noch anhängen, die würden das gar nicht verstehen. Einen Glaubensgrundkurs soll ein Evangelist machen. Also plötzlich merken wir, wie super dieses Zusammenspiel ist, denn niemand von uns hat alle von diesen 5 Gaben. Brauchen wir auch nicht zu haben. Wir haben 1, vielleicht 2 oder so. Und wenn man das jetzt weiß, kann man bewusst sich so zusammensetzen, dass es klappt. Also dass man eine Gemeindeleitung zum Beispiel, im besten Fall in Kloten hatte ich es nicht ganz so hingekriegt, aber theoretisch zumindest, dass in der Gemeindeleitung alle 5 vertreten sind. Und jetzt, dass jeder immer wieder sagt, aber gellet? Und dann ist es gut, wenn jeder von den 5 sagt, aber gell, mein Ding aber auch. Und jetzt ist so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir so offen miteinander reden können, dass ich meinen Schwerpunkt sagen kann, mich aber dann wieder zurücknehme. Dann geht's. Wenn ich kämpfe, es muss mein Ding sein, dann werden die 5 die Zahnräder aufeinander, dann geht's nicht. Aber wenn der Einzelne sein Ding reingibt, aber sich wieder zurücknimmt, dann ist das Zusammenspiel gut. Und das ist optimal. Oder dann wird jeder in der Gemeinde abgedeckt, weil alles ist theoretisch. Ich habe den Evangelisten 10 Jahre in Kloten nicht gehabt. Und naja, wir sind gewachsen, weil die Leute gekommen sind, weil sie Lehre wollten. Aber nicht, weil sie sich bekehrt haben. Das ist mal in der Ehre so ab und zu. Ja. Gut, jawohl. Also, ich habe hinten noch so einen Flyer mitgenommen von der B7 von Bible Discovery. Das ist so der Nachfolger eigentlich der Kurzbibelschule, was die SBM angeboten hat. Wir machen das jetzt von Schaffhausen aus. Ich bin heute 60% in Schaffhausen als Pastor angestellt. Und wir machen dort so eine Bibelwoche, die 5 Jahre lang dauert und immer einfach in der Auffahrtswoche stattfindet. Auffahrtswoche, Montag bis Samstag, sehr intensiv, das auf 5 Jahre verteilt. Das heißt, wenn jemand sagt, ich kann nicht eine ganze Bibelschule besuchen, aber so mal eine Ferienwoche, das leiste ich mir, das gönne ich mir, damit man einfach die Bibel mal so kennenlernen kann. Und es ist eine kleinere Gruppe, da kann man offen Fragen stellen. Und so kann man die Bibel kennenlernen, auch ohne Bibelschule, aber doch ein bisschen tiefer, als wenn man einfach selber die Bibel liest. Das kann vielleicht helfen. So, du hast ja letzte Woche gesagt, dass man dann Fragen stellen darf. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Bei den Lehrern, die haben das gerne, wenn man ganz spontan eine Frage bekommt. Die anderen haben das nicht so gerne. Die möchten lieber zuerst vorbereitet sein und dann sagen, der Lehrer, dem gefällt das. Es kommen ja sowieso immer die 300 gleichen Fragen, oder? Und die 300 hat er schon mal beantwortet, dann geht's. Also es gibt mal schon Fälle, wo ich dann sagen muss, das habe ich mir jetzt noch nie überlegt. Aber in der Regel geht das schon. Also, jetzt dürft ihr einfach Fragen über die Bibel stellen, egal was, einfach mal losschießen, also sogar mit Mikrofon, dann haben wir es sogar drauf. Sehr gut, ja.
Ja, ich habe mich gefreut auf diese Stelle. Und du hast gesagt, im ersten Teil, wo es ums Gebet ging, wenn man im Namen Jesu, also in seinem Willen, betet, dann wird es geschehen. Ergo gilt auch der Umkehrschluss, sprich, wenn du betest und es nicht geschieht, dann ist es nicht der Wille Gottes. Sprich, wenn man um Heilung betet für jemanden und es geschieht nichts, dann ist es nicht der Wille Gottes, dass diese Person heil wird?
Coole Frage, coole Frage. Was würden wir machen? Kommen wir stimmen ab und dann haben wir die Lösung. Ja. Also, der Aufwärtsweg, wenn wir beten, dann geht das, leuchtet irgendwie ein, wie ist es umgekehrt? Und umgekehrt steht es ja so in der Bibel nicht. Also wenn etwas nicht kommt, heißt es nicht unbedingt, dort war es nicht im Willen Gottes. Aber was wir schließen können ist, da muss ich mal darüber nachdenken. An was könnte das sein? Und jetzt sagen wir 2. Korinther 12, Vers 7 bis 9, da hatte der Paulus so einen Pfahl im Fleisch. Wir wissen nicht so genau, was das ist. Was hat jetzt Paulus gemacht? Weißt du das? Er hat? Ja, machen wir mal langsam. Also er hat gebetet, Gott soll ihm das wegnehmen. Was ist dann geschehen? Nichts. Und was hat jetzt der Paulus gemacht? Ja, Gott ist doch ein gnädiger Gott. Es könnte ja sein, dass es noch kommt. Also manchmal ist es nicht beim ersten Gebet. Ja, dann bete ich halt ein zweites Mal. Was ist rausgekommen? Ja, immer noch nicht. Was hat er jetzt gemacht? Ja. Oder manchmal bleiben wir dran. Jetzt ist das eine Gebet gerade noch nicht erhört. Für Paulus war es klar, dann bete ich halt ein zweites Mal, ein drittes Mal. Dann hat Gott gesprochen. Weißt du, du hast so viele Prophezeiungen schon gehabt. Achtung, damit du dich nicht überhebst, lasse ich das bei dir. Dann wusste er, ah, dieses Gebet wird nicht erhört. Das heißt, manchmal wissen wir nicht, was Gott sagt. Also dieses Rhema, dieses Reden Gottes in die Situation ist manchmal nicht da, dann weiß ich nicht, was ist jetzt da der Wille Gottes? Ja oder nein? Aber ich kann grundsätzlich Gott ja kennen, Gott ist ein gnädiger Gott. Und darum kann ich auch um etwas bitten, wenn ich noch nicht gerade weiß, ist es jetzt oder ist es nicht. Es könnte ja sein, dass Gott erhört. Und wenn er dann nicht erhört, ja, dann muss man halt mal überlegen, an was könnte das liegen? Vielleicht ist es nicht der Wille Gottes. Vielleicht heißt es aber, dass ich da dranbleibe, wie der Paulus auch dran geblieben ist. Also manchmal habe ich die Antwort nicht. Ja, das gehört auch zum Spannungsfeld. Manchmal weiß ich nicht, warum jetzt ein Gebet nicht erhört wird. Aber was wir wissen können, aufpassen, dass man nicht, soll ich sagen, so ein Wunschglauben für sich selber entwickelt. Es müsste alles zack, zack. Das ist nicht das Evangelium. Ist das die Beantwortung? Auch wenn die Frage letztlich natürlich damit nicht beantwortet ist. Oder wir wissen es manchmal nicht, aber wir können Gott fragen, was ist der Punkt? Und manchmal bleibt es bis zum Schluss offen, warum ist jetzt da keine Erhöhung? Ja? Manchmal wissen wir es nicht.
Ich gebe nicht so schnell locker.
Ja, ja.
Ja, wir sehnen uns ja in Männedorf schon lange und wir haben genügend Bedürftige unter uns und wir haben schon etliche und oft und viele Male gebetet und stoßen irgendwie wie an eine Wand, oder? Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir nicht die einzige Gemeinde sind, sondern dass wir immer nur von Südamerika oder Afrika und so weiter hören, dass es dort funktioniert, aber in der Schweiz eben noch wenig. Und irgendwann sollte doch Gott so vielleicht kleine Tröpfchen, so wie Brosamen, fallen lassen und einfach zum Zeigen, ja, ich bin noch da, hallo, ich sehe euch, aber jetzt ist die Zeit vielleicht noch nicht reif oder jetzt ist, was für geistliche, hochchristliche, fromme Ausreden jetzt noch kommen. Aber es funktioniert einfach nicht. Und es könnte uns ja erbauen.
Gut.
Es könnte uns ja ermutigen, noch weiterzumachen, dran zu bleiben und so weiter. Aber wenn da Funkstille ist, dann, oder eben neblig so, dann ja. Was ist deine Meinung?
Ja. Oder sagen wir beim Hiob. Dem wurde zuerst alles genommen, dann wurde er noch krank. Der hat nicht begriffen, was da oben abläuft. Ja, dann im Nachhinein schon. Aber in der Situation ist er verzweifelt und seine Frau sagt, sag Gott ab und stirb. So, ja, danke schön. Also es gibt Situationen, da können wir es nicht einordnen, weil wir nicht die Gesamtsicht haben. Wenn wir an Hebräer 2, Vers 8 denken, heißt es dort, alles ist Christus unter seine Füße getan, heute sehen wir aber noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Und das ist immer die andere Seite. Wir haben eine Balance zu halten zwischen dem, dass wir bereits im Neuen sind, aber gleichzeitig sind wir noch im Alten. Und das ist dieses Spannungsfeld. Und wenn man jetzt überkippt, dass man sagt, ja, wir sind doch eigentlich schon im Himmel, das müsste doch eigentlich sein, dann wird man enttäuscht sein vom Glauben. Weil das etwas ist, was erst prophezeit ist, wenn Christus wiederkommt und wir den Auferstehungsleib haben. Dann brauchen wir unsere Brille nicht mehr. So, jetzt im Moment brauche ich aber die optische Unterstützung. Ich bin dankbar, dass das heute so möglich ist. Aber es ist noch nicht Himmel. Und jetzt ist die andere Gefahr, dass ich nach runter sinke und einfach sage, ja, kannst du eh nichts machen, es ist halt einfach so. Ja, dann stopp, stopp. Gott hat uns gesagt, wir sollen uns ausstrecken. Aber jetzt gilt es, in dieser Balance zu sein von schon haben und doch noch nicht. Und nur wenn ich da in der Mitte drinnen bin, dass ich sehe, was ist das, Philipper 3,3, wir sind verborgen in Christus. Das ist eben noch nicht alles offenbar. Oder 1. Johannes 2, was ist das, Vers 1? Wir sind zwar Kinder Gottes, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir werden ihn aber sehen und dann ist es da. Das heißt, wir leben nun mal in einer Zeit, wo nicht die Verheißung da ist, es ist einfach alles. Und jetzt erlebt man, und du hast jetzt das konkrete Beispiel von hier erwähnt, wir erleben in der Kirchengeschichte, dass mal das eine, mal das andere Land solche Erweckungszeiten, wie man dem dann sagt, erlebt. Auch einzelne Leute, die punktuell ganz stark gesegnet sind, aber das ist nicht der Durchschnitt. Der Durchschnitt ist, dass wir eben in dem leben, das wir haben und immer doch noch nicht. Wir haben die Kreditkarte, das Geld ist unser, aber abholen müssen wir es. Im Moment ist der Bankomat zu, oder? Dann geht es nicht. Unser Sohn arbeitet bei den Bankomaten. Oder? Geht das im Moment nicht. Und das mit in den eigenen Glauben einzubauen. Es ist noch nicht so, dass wir im Himmel sind und es müsste doch. Oder du hast das schön im Konjunktiv gesagt. Es müsste doch. Nein, es müsste nicht. Sondern Gott lässt da und dort mal ein bisschen mehr tropfen und du hast garantiert Gott auch schon erlebt, sonst wärst du wahrscheinlich nicht da. Also es ist ja nicht so, dass Gott nicht wirkt, aber manchmal haben wir so Anliegen, die verstehen wir nicht. Krankheiten, wo aber das Wort Gottes uns sagt, dass der äußere Mensch zerfällt, der innere aber wird von Tag zu Tag erneuert. Es ist normal, dass man im Alter, eben, es beginnt vielleicht mit der Brille und dann hat man immer mehr so seine Beschwerden. Das ist nicht Unglauben, sondern das gehört zum Leben, wie es Gott für diese Welt im Moment noch geplant hat. Der äußere Mensch zerfällt, das ist normal. Und darum nicht ein Wunschbild aufbauen. Ich sage nicht, dass du ein Wunschbild hast. Aber als Christen sind wir immer so ein bisschen in der Gefahr, so in der Transaktionsanalytik sagt man dem, eine Kindheitstrübung haben. Also man bildet sich ein Wunschbild, und dieses Bild von Gott, irgendwann kann das auch mal zerfallen. Eben wie dieser Pastor, wo man plötzlich merkt, etwas ist nicht so, wie ich es dachte oder mir wünschte, wie es sein müsste. Nein, Gott sagt, ich muss nicht, es kommt dann schon, aber im Moment ist noch Zeit des Glaubens. Das ist manchmal ein Hinhalten und wir können es nicht verstehen, warum jetzt bei diesem Fall jetzt die Erhörung nicht ist. Das ist ein Spannungsfeld. Aber das gehört dazu im Moment. Das ist nicht Unglaube oder falscher Glaube oder zu wenig geleistet. Das ist alles in Ordnung, aber es ist einfach nicht. Auch Paulus dort, 2. Korinther 12, hatte keine Gebetserhörung. Und der Trophimus, den Paulus krank in Milet zurücklassen musste, obwohl er Missionskollege war, der Timotheus, der Wein trinken musste, wegen der Krankheit seines Magens. Oder das sind alles Dinge, die hat Gott offensichtlich nicht gehört. Oder wenn man geschaut hat, bis der Schatten von Petrus gekommen sind und dann sind die Leute gesund geworden. Oder das Schweißtuch von Paulus, Apostelgeschichte 19. Wenn man das auf die Leute gelegt hat, dann wurden sie gesund. Diese Geschichten zeigen uns, dass der Einzelne in der Gemeinde offenbar die Gabe der Heilung nicht einfach hatte, sondern es waren einzelne wenige. Und darum steht ja diese Geschichte. Und mit diesem Spannungsfeld umgehen zu können, wir bitten, wir strecken uns aus nach mehr, ja, unbedingt, nicht einfach fallen lassen. Aber wenn es nicht kommt, dann das umsetzen, was im 1. Thessaloniker 5,19 steht, seid dankbar in allen Dingen. Nicht für alles, aber in allen Dingen dankbar sein. Dann sind wir in der Balance. So, da dreht noch etwas, sag noch mal etwas. Das ist wichtig, weil das ist ja die Thematik, die wir haben.
Das ist mein letztes Votum oder Frage. Gut, ja. Ja, so in den letzten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten so hat man, gibt es ja so die sogenannte Wiederherstellungstheologie oder so quasi, es darf kein Leid geben, keine Krankheit ist nicht von Gott und so weiter, darum muss geheilt werden. Wenn du nicht geheilt bist, dann liegt es an deinem Glauben.
Ah ja, klar, genau. Ja, ja. Oder, und das machte die Menschen, die leiden, noch leidender. Hören wir doch damit auf. Oder das... Natürlich wird im Himmel, und ich sage nicht, im Himmel wird es dann so sein, oder? Da sind wir sogar noch alle eins. Aber deswegen einfach zu sagen, ja, du bist krank, du hast deine Brille, du hast eben zu wenig Glauben. Oder wenn du mehr Bibel lesen würdest, mehr glauben würdest, wann hast du zum letzten Mal jemanden zum Herr geführt? Ja, also siehst du, kein Wunder, dass du da noch eine Brille hast. Oder? Und da muss man einfach sagen, stopp, 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 das ist so eine Welle, die du da anspielst, die ist nun mal da und die kommt immer wieder. Da muss man einfach sagen, das ist doch nicht biblisch. Das ist doch nicht biblisch. Da nimmt man einen Aspekt raus und blustert den auf. Mag ja sein, dass die Person, die das sagt, effektiv diese Gabe, sagen wir die Gabe der Heilung, hat. Ja, okay, dann erlebt er das. Aber das ist nicht der Durchschnitt. Ja, finde ich ganz wichtig, was du sagst. Gut, weitere Fragen. Ja, wir sind voll im Zentrum. Also du brichst dann einfach ab, Karl Oliver.
Ich habe eigentlich zwei Fragen. Also eine Frage ist, ich bin in der Jesus People Seite zum Glauben gekommen und da hat mir keine Exegese oder so, wir haben einfach das Wort genommen und es sind Wunder und Zeichen passiert. Und da habe ich auch manchmal gedacht, auch viele Leute sind nicht studiert oder so und kommen zum Glauben. Es heißt ja, dass Kinder und Ältere das verstehen sollen. Die eine Frage. Und die andere Frage ist, seitdem eben in den 70er, 80er Jahren habe ich auch Pastor Bonke kennengelernt und wir sind auch an die Feuerkonferenzen gegangen. Und dann habe ich ihm mal geschrieben, und habe gesagt, wieso passiert bei uns nicht so viel, weil das hat mich immer schon beeindruckt. Und er hat mir dann zurückgeschrieben, wo ich erst mal verrückt war, wo er geschrieben hat, was geht es dich an, folge du mir nach, sagt Jesus.
Gut, gut, finde ich eine ganz, ganz tolle Antwort. Er befriedigt uns jetzt nicht unser Wissen wollen.
Nein.
Ja, aber ich finde die Antwort gut. Weißt du, ich glaube, Rainer Bonke ist es ja gerade, der gesagt hat, sobald ich mit dem Flugzeug in Deutschland lande, ist die Vollmacht weg. Da hat er 1 Million Leute und Hunderttausende, muss man ja fast schon sagen, hatten sich ja bekehrt. Und in Deutschland ist das dann so ganz, ganz klein. Und da merkt man, das ist offenbar etwas, wo der Geist am einen und am anderen Ort in seiner Souveränität etwas tut, eben Erweckung, und an anderen Orten nicht. Und das ist ja etwas, was wir auch im Alten Testament, ich lese gerade Hesekiel, ja, dort sieht man das durch das Band durch. Dort ist das gerade nicht gewesen. Und dann schickt er wieder mal einen Propheten und dann geht es wieder ein bisschen rauf, auch in der Richterzeit. Ab und zu geht es wieder 40 Jahre gut, geht es wieder runter. Und da jetzt darauf vertrauen, Gott weiß, was er tut, auch wenn ich es im Moment nicht verstehe und gerne anders hätte. Oder sagen wir, das Volk Israel, 400 Jahre in Ägypten, ja, die hatten geschrien, aber Gott hat irgendwie nicht geantwortet. Doch die letzte Generation dann schon. Die sind dann rausgekommen. Und all die Generationen vorher, denen hat Gott das Gebet zwar nicht erhört, aber das heißt nicht, dass Gott nicht gearbeitet hat, denn das Volk ist von 70 Leuten auf irgendwie 2,5 Millionen oder was gewachsen. Gott hat schon gemacht. Einfach nicht in dem Rahmen, wie der Mensch es gesehen hat. Wir sind Menschen und können Gott nicht verstehen, sonst müssen wir Gott sein, um Gott zu verstehen. Und Römer 11, Vers 33 heißt es, wie unfassbar sind deine Wege. Und jetzt sind wir Menschen, unser Anteil ist, folge du mir nach. Ja, in Europa haben wir im Moment weniger solche Manifestationen. Das könnte daran liegen, das ist nur eine Interpretation, aber das sagt man so. Wir hatten ja die Reformation vor 500 Jahren. Und die Reformation hat bewirkt, dass viele so okkulte Dinge aufgeräumt wurden. Die Ausrichtung auf das Evangelium war tatsächlich stark, sodass wir weniger dämonische Manifestationen hier haben heute, bis heute, aber dementsprechend auch weniger Manifestationen. Wo jetzt Rainer Bonke in Afrika, der erlebt nicht nur die Manifestationen Gottes, sondern eben auch die Manifestationen des Feindes. Und deswegen, ich würde jetzt nicht einmal sagen, wir sind so viel schlechter dran. Es ist einfach anders. Wir haben weniger die Manifestationen, dafür auch weniger von denen. In anderen Ländern ist beides mehr. Also ich wäre jetzt da noch vorsichtig. Aus der eigenen Sicht fühlen wir uns immer benachteiligt. Von Gottes Sicht könnte es sein, dass Gott sagt, du, ihr wart vor 500 Jahren dran, jetzt bin ich im Moment gerade da dran. Aber warum Gott nicht überall gleichzeitig, das wissen wir halt nicht. Aber das ändert nichts. Folge du mir nach. Punkt. So, und so kommen wir wieder zur Ruhe, obwohl man Dinge nicht einordnen kann. Ich bin nicht verantwortlich für das, was Gott tut und nicht tut. Ich bin verantwortlich, dass ich nahe bei Gott bin. Das reicht. Zum Glück reicht das. Ja, ja, danke. Weitere Fragen?
Mich würde das Thema interessieren von der Sicht eines Lehrers Israel heute. Es gibt ja Gemeinden, die sprechen gar nicht von diesem Thema Israel heute und die anderen extrem stark. Und was sagst du dazu?
Genau. Oder das ist dieselbe Thematik, die ich vorhin in der Predigt schon angesprochen habe. Nimmt man Bibelverse direkt auf sich oder schaut man zuerst den historischen Kontext an, was ist damals darunter verstanden worden? Also wenn es zum Beispiel heißt, ich nehme da mal Matthäus 24, das ist so eine klassische Stelle, die man da in dem Zusammenhang eben gerade zitiert. Matthäus 24 ist ja diese sogenannte Endzeitrede. Und da heißt es im Vers 14, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, dann wird das Ende kommen. So, jetzt lege ich das zuerst in der Variante aus, dass man Verse direkt aus dem Zusammenhang auf sich bezieht. Und nachher lege ich das so aus, wie ich es gesagt habe, wie das Theologiestudenten lernen. Oder jetzt direkt auf uns bezogen würde ich jetzt da sagen, es wird gepredigt, dieses Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt. So, was bedeutet Welt? Oder der Begriff Welt, da sehen wir den Erdenglobus vor uns, vom Mond aus fotografiert. So, das ist der Erdenglobus. Die ganze Welt wird das Evangelium hören. Ist noch nicht ganz so weit, aber fast, oder? Mit den Satelliten und so erreichen wir fast alles inzwischen. Also wenn die ganze Welt, der ganze Erdenglobus das Zeugnis hört für alle Völker, dann wird das Ende kommen, also das Ende, dann wenn dann eben Christus wiederkommt. Und dann, wenn man das so interpretiert, würden wir sagen, ah, jetzt Israel, oder? Jetzt letzte Zeit und jetzt kommt dann gleich die Entrückung, denn jetzt kommt dann gleich die Trübsalzeit, dann interpretiert man das alles von heute her. Jetzt interpretiere ich das mal auf die andere Art und Weise. Das Evangelium wird verkündigt in der ganzen Welt. Was hatte man damals, zur Zeit Christi, unter Welt verstanden? Eratosthenes hat 200 vor Christus die Welt beschrieben. Und dann hat er gesagt, das Mittelmeerbecken und das Zweistromland. Gegen Norden kommt dann die Eiswüste, dort hört die Welt auf. Gegen Westen der Ozean, da hört die Welt auch auf. Gegen Süden die Sahara, da hört die Welt auch auf. Und gegen Osten das Himalaya-Gebirge, dort hört die Welt auch auf. Das heißt, wenn ich die Bibel direkt, also diesen Vers, den Begriff Welt, direkt auf mich heute anwende, komme ich zu einem anderen Resultat, als wenn ich zuerst einmal, man sagt eben präteristisch, also Präteritum, Vergangenheit, wie hat man es damals verstanden? Und da könnte man sagen, oh, vielleicht meint das ja gar nicht das, was ich gemeint habe. Dann wird das Ende kommen. Ja, was ist dann Ende? Jetzt schaut man da wieder, gibt es noch andere Verse über Ende? Da haben wir zum Beispiel Matthäus 16, der letzte Vers, wo Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, es sind etliche unter denen, die hier stehen, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Aha. Das ist ja damals seine Generation gewesen, wo Jesus sagt, ihr werdet dann das Kommen sehen. Und plötzlich merkt man auch, von welchem Ende ist denn jetzt die Rede? Wenn Apostelgeschichte 2 am Pfingsten es heißt, am Ende der Tage wird der Geist ausgegossen. Ja, ist das von heute her gesehen das Ende oder von damals, vom Alten Testament her gesehen, das Ende des Alten Bundes? So, jetzt merkt man plötzlich, du kannst das mit Israel ganz anders interpretieren, dass Jesus den jüdischen Krieg vorausgesagt hat. ab September 66 nach Christus. Dass das an sich heute gar keinen Zusammenhang mehr hat mit dem. So, wer hat Recht? Und jetzt haben wir die Schwierigkeit, dass wir nach der Offenbarung keine zusätzlichen Bibeltexte haben, die uns erklären, wie wir es verstehen sollen. Und darum können wir es im Moment noch nicht sagen. Und die einen legen so aus und die anderen legen so aus. Im Moment kann man noch nicht sagen, wer Recht hat. Und für mich bedeutet das immer vorsichtig sein. Es gab schon so viele Prophezeiungen, jetzt ist es. Oder 1988, oder die ganze Welt hat gewartet. 23. Oktober wurde ja gepredigt, kommt Christus wieder. Ist er nicht gekommen, du hast ja damals bereits gelebt. Und dann kam die Ölkrise im 73 und da kam der Sechstagekrieg im 67 und da kam Start und Gründung 48. Das waren immer Twin Towers, die da zusammengefallen sind. Da hat man gesagt, jetzt, es ist ja alles nicht gekommen. Tschernobyl war auch so ein Ding. Jetzt Corona, sowieso klar, jetzt ist der Schluss, oder? Jetzt sind wir bei Offenbarung 6, Vers 2. Sagt heute niemand mehr. Aber das wurde ja gepredigt. Und darum Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Der Letzte hat dann Recht gehabt, aber die anderen noch nicht. Darum, man kann es noch nicht sagen, ich würde das relativ gelassen nehmen, aber jetzt nicht sagen, jetzt ist es das Letzte. Ja, und schauen dann in 2 Jahren, vielleicht ist es dann wieder ganz anders. Wir wissen es nicht. Vielleicht kommt Christus morgen, ja. Vielleicht geht es noch 300 Jahre, ja. Oh, haben wir nicht so gerne.
Es hat nicht so ganz meine Frage getroffen. Ja? Ich meinte, es gibt in charismatischen und nicht charismatischen Gemeinden, die feiern Sabbatabend, okay, und sind sehr mit Israel verbunden. Und die anderen sagen eher, das heutige Israel ist ja gar nicht noch relevant, das ist ein politisches Gebilde. Genau. Wo stehen wir? Also,
ja, eben, wir können es noch nicht interpretieren. Die einen würden sagen, das heutige Israel, das staatliche Israel, Netanjahu und so weiter, das ist das eigentliche Israel, wo andere sagen, es geht ja gar nicht um das Land. Oder wenn du Hebräer 11, Vers 16 nimmst, dann hatte der Abraham schon gewusst, dass er auf das himmlische Vaterland gewartet hat. Dann geht es gar nicht um das äußere Jerusalem. Denn das ist ja nur ein Abbild für das himmlische Jerusalem. Wir warten auf das himmlische Jerusalem. Und dann plötzlich merkt man, nicht übertreiben, ohne aber gleichzeitig Israel wegzutun, die Mitte behalten. Oder wir wissen nicht genau, was das heutige äußere Israel heilsgeschichtlich für eine Bedeutung hat. Für die einen ist es der Zeiger jetzt, oder? Bisher hat es halt nicht gestimmt. Ist halt eine Tatsache. Und andere würden sagen, nein, das Fernziel ist das himmlische Jerusalem. Und darum das mit dem heutigen Israel relativ gelassen nehmen. Wir stehen zu Israel, das ist nicht die Frage, aber manchmal sind wir da auch komisch radikal, ohne dass wir Hebräer 11 eben auch mit zur Hilfe nehmen. Da äußert sich der Schreiber sehr deutlich. Ja. Gut. Schön, danke schön.